Vater, danke für die Zeit, die wir haben dürfen, für die Stunden, die hinter uns liegen und auch noch vor uns liegen. Danke, dass du mit dabei bist und zahl du deine Hand über den Nachmittag, den wir haben. Gib uns Wachheit, begegne uns und mach du es einfach segensreich. Amen.
Ihr dürft alle wieder eure Bibel aufschlagen. Erstes Buch Mose. Und zwar Kapitel 22. Und wir steigen ein mit einem kurzen Video. Also die Qualität ist so schlecht, weil das von 1995 ist, für eure Orientierung. Vertrauen ist der Anfang von allem. Eigentlich ein ziemlich starkes Statement, das sich hier die Deutsche Bank zu eigen macht. Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertrauen, wir vertrauen alltäglich in ganz, ganz vielen Dingen, weil Vertrauen ist lebensnotwendig. Ich weiß nicht, als ihr hier reingekommen seid, habt ihr eigentlich da euren Stuhl überprüft, ob die Beine noch intakt sind, ob der überhaupt für euer Gewicht ausgelegt ist. Habt ihr das geprüft? Nein, ihr vertraut darauf, dass der Stuhl euch trägt. Ihr, die hier außen sitzt, ihr vertraut darauf, dass diese Deckenelemente gut in der Decke verankert sind und nicht jeden Moment auf euch runterstürzen. Wir vertrauen darauf, dass der Statiker, der dieses Gebäude, diesen kleinen Saal hier geplant hat, das richtig berechnet hat, dass das ausgelegt ist für so eine große Gruppe. Das würde vielleicht anders ausfallen, wenn jetzt jemand kommen würde, so, ey, ich habe da an der Wand so überall Risse gesehen und heute Morgen im Gottesdienst habe ich auch die ganze Zeit so ein Knirschen gehört. Also ja, und plötzlich merken wir, Vertrauen, wir vertrauen darauf. Aber wir vertrauen nicht nur in Dinge, sondern wir vertrauen auch ganz viel in Menschen. Also ich weiß nicht, wie das für euch ist, wenn ihr in ein Restaurant geht. Ich habe noch niemanden gesehen, der noch mit einem Vorkoster ins Restaurant geht und erst mal guckt, probier mal und dann schaue ich, ob du blau anläufst und dann entscheide ich, ob ich es esse. Ich habe auch niemanden gesehen, der ein kleines Mini-Labor mitbringt, um erstmal sein Essen genauestens unter die Lupe zu nehmen, ob es nicht vergiftet ist. Wir vertrauen dem Koch, wir vertrauen dem Kellner, dass da niemand ist, der uns vergiften will. Wir vertrauen darauf, dass wir, wenn wir zu Maggis gehen, dass trotz dem Gerücht, das besteht, niemand auf unseren Burger gespuckt hat, sondern dass sie sich an die Hygienestandards halten. Wir vertrauen so viel in unserem Alltag, in Dinge, in Menschen, die wir gar nicht kennen, was wir nicht überprüft haben. Und ohne Vertrauen ist eigentlich ein Leben kaum möglich. Denn wenn wir nicht vertrauen würden, das Gegenteil ist, wir hätten eigentlich ständig Angst. Weil wir müssten alles ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir würden gar nichts mehr machen. In kein Gebäude reingehen, weil wir Angst hätten, hält das überhaupt? Ich muss erstmal alles prüfen, ist alles ganz sicher. Wir würden nicht mehr in irgendeinen Freizeitpark gehen, in irgendein Restaurant. Wir würden uns eigentlich immer mehr zurückziehen, wenn wir nicht vertrauen würden. Alles muss immer geprüft werden. Vertrauen ist der Anfang von allem. Und was ist mit Gott? Wir vertrauen in so viele Dinge, in so viele Menschen, die wir nicht kennen. Und wenn es darum geht, Gott zu vertrauen, dann fangen wir an, unser Minilabor auszupacken. Und sagen, ich muss erstmal alles ganz genau unter die Lupe nehmen. Ich muss erstmal alles ganz genau prüfen. Ah, ich brauche Beweise, dass es Gott gibt. Und Gott sagt aber, na, so funktioniert es nicht. Ich lasse mich nicht im Detail beweisen. Ich will, dass ihr mir vertraut. Und wir haben gestern bei Abraham gesehen, dass er in diese Vertrauensbeziehung zu Gott eingetreten ist, ohne dass er hier großartig Beweise gehabt hätte. Es hatte sich nichts verändert, allein aufgrund des Wortes Gottes. Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertrauen baut sich auf. Wir brauchen, um ganz oft auch bei Vertrauen erstmal so eine Wissensgrundlage. Das kann entweder sein aufgrund von Argumenten oder aufgrund von Erfahrungen. Wir haben es im Video gesehen, das Kind lernt von Anfang an Vertrauen zu den Eltern. Es lernt zu vertrauen, dass die Eltern da sind, wenn es die Eltern braucht. Wenn wir Menschen kennenlernen und immer besser kennenlernen, dann wächst auch das Vertrauen zu dieser Person. Und manchmal kann es auch sein, dass das Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Ich weiß noch, in meiner Grundschulzeit, da habe ich mich einmal auf einen Stuhl gesetzt, der unter mir zusammengebrochen ist. Danach war erstmal mein Vertrauen in die Stühle ein bisschen angeknackst. Das heißt, ich habe erstmal überprüft, hält der Stuhl tatsächlich? Vertrauen wird auf die Probe gestellt, wenn wir einer Person etwas anvertraut haben, was sehr persönlich ist, und die Person das weitererzählt. Das braucht ziemlich lange, bis da das Vertrauen dann wieder hergestellt ist, vor allem wenn es sehr, sehr persönliche Sachen sind. Und manchmal kann es auch sein, dass es gar nicht mehr wiederhergestellt wird. Und wir wollen uns heute eine Geschichte bei Abraham anschauen, wo sein Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Wo wir sehen, auch Abraham ist es nicht immer leicht gefallen, zu vertrauen. Wir haben ja das gestern schon gesehen, dass er oft auch seine eigenen Wege gegangen ist. Und jetzt hier, Kapitel 22, das ist dann schon gegen Ende der Abrahamsgeschichte, da wird er nochmal ganz besonders auf die Probe gestellt. Und ich möchte diesen Text mit uns lesen, Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn als ein Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Das ist ein krasser Text. Was löst dieser Text bei dir aus, wenn du ihn hörst, wenn du ihn liest? Vielleicht ist es ein Fragezeichen. Was ist das für ein Gott, der hier so ein Opfer fordert? Das kann Gott doch nicht machen. Und an so einen Gott glaube ich? Vielleicht ist es auch Bewunderung von Abraham, der sagt, was für eine krasse Bereitschaft, dass er das machen würde. Seinen einzigen Sohn würde er für Gott hergeben. Vielleicht ist es aber auch eher eine Abneigung gegenüber Abraham. Was ist das für ein Vater, dass er seinen Sohn opfern würde für so einen Gott? Vielleicht bist du auch gleichgültig und sagst, es hat doch am Ende eh ein Happy End. Und du fragst dich vielleicht, hey, warum hat der Cashi jetzt diesen Text ausgewählt? Ich meine, wir haben ja bei Abraham noch so viele andere Texte. Es hätte doch auch bessere Texte gegeben. Aber ich glaube, dass wenn wir diesen Text richtig verstehen und einordnen, dass er dann richtig gut in unser Leben hineinpasst. Und deshalb wollen wir uns diesen Text einmal genauer anschauen. Er beginnt wieder, wie wir es gestern auch gesehen haben, es geschah nach diesen Dingen. Also wieder eine zeitliche Einordnung. Und das ist bei diesem Text auch wichtig, diese zeitliche Einordnung vorzunehmen, denn es ist wichtig, was davor passiert ist. Was ist davor passiert? Direkt davor lesen wir von dem Vertrag zwischen Abimelech, einem König, und Abraham. Und Abraham gräbt diesen Brunnen und da gibt's dann diesen Streit und sie schließen diesen Bund, weil Abimelech sagt, er sagt es nicht direkt, aber es wird deutlich, er hat Angst, dass Abraham ihm gefährlich werden könnte. Also schließt er mit Abraham einen Vertrag. Und da davor haben wir noch ein entscheidendes Ereignis. Da lesen wir davon, dass Abraham den Ismael, also den Sohn mit der Hagar, dass er die beiden wegschickt. Er hat die weggeschickt und dann bekommt er von Gott nochmal die Verheißung und sagt, und dann sagt Gott zu ihm, nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Also er schickt die weg und Isaak soll derjenige sein, der diese Verheißung weitertragen wird, was Gott ihm hier gemacht hat. Und das, was wir hier lesen, ist die Situation eingetreten, dass jetzt der Verheißung nichts mehr im Weg steht. Es gibt eigentlich kein Hindernis mehr. Der Nachkomme ist da, Isaak. Derjenige, der das Erbe streitig machen könnte, Ismael, ist weg. Mit Abimelech wurde ein erster Bund geschlossen. Wir sehen darin auch schon, dass Abraham eine gewisse Größe erlangt hat, dass er eben einem König des Landes Angst gemacht hat. Und wir merken es, eigentlich ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass Gott sagen könnte, und jetzt erfülle ich vollends die Verheißung, die ich dir, Abraham, gemacht hat. Und stattdessen lesen wir, dass Gott wie aus dem Nichts mit einem Auftrag kommt. Nachts kommt Gott zu Abraham und sagt, nimm deinen Sohn und bring ihn mir als Brandopfer dar. So wie das hier, dieser Auftrag formuliert ist, das ist so wie in Kapitel 12, als Abraham berufen wurde. Wie aus dem Nichts kommt Gott, spricht zu Abraham und gibt ihm einen Auftrag. Und hier der Auftrag, nimm deinen Sohn und bring ihn als ein Brandopfer. Es wird nicht beschrieben, was in Abraham vorging. Wird nicht beschrieben, wie er sich gefühlt hat, was er gedacht hat. Es wird einfach nur gesagt, er war gehorsam. Es heißt, er kriegt diesen Auftrag und dann lesen wir, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Keine Hinauszögerung, nicht sagen, okay, ich habe diesen Auftrag bekommen, mal gucken, wann ich das mache. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, Gott hat ja keinen Zeitpunkt genannt. Nein, Abraham macht sich früh am Morgen auf Und dann lesen wir wie so eine, eigentlich eine mechanische Beschreibung, wie das Ganze vonstatten geht. Abraham steht auf, er sattelt den Esel, er nimmt seine Knechte, er nimmt seinen Sohn, er spaltet das Holz und er geht los. Zack, zack, zack. Es wird nicht beschrieben, wie Abraham sich fühlt. Und dann wandern sie in Schweigen. Es wird nicht gesagt, dass sie geredet haben, ob sie geredet haben. Aber so wie das beschrieben wird, ist es war ein Schweigen. Und erst am dritten Tag, in Vers 4, lesen wir, dass sich dann etwas ändert. Also sie waren 3 Tage lang unterwegs. Und wir wissen nicht, was in Abraham vorging in diesen 3 Tagen. Aber wir können uns vorstellen, dass diese 3 Tage ein Kampf für Abraham waren. Abraham war nicht einer, der das einfach alles leichtfertig hingenommen hat. Wir lesen in Kapitel 18 davon, wie er mit Gott ringt um eine Stadt. Er hatte ja mit dieser Stadt eigentlich gar nichts zu tun. Er wusste ja, in dieser Gegend, da wohnt Lot. Und er hat gehofft, dass um Lots Willen diese Stadt verschont wird. Aber eigentlich hat er mit der Stadt nichts zu tun. Er hätte einfach sagen können, hey Gott, kannst du den Lot noch vorher rausführen? Was Gott ja dann auch gemacht hat. Aber er hat um die Stadt gerungen. Wie viel mehr wird Abraham hier gerungen haben? Aber hier nicht laut, sondern im Verborgenen, im Schweigen. Wenn man diesen Text, ich habe im Vorfeld, in der Vorbereitung habe ich diesen Text im Hebräischen einmal übersetzt. Das ist mein erster Step, wenn ich eine Predigt vorbereite. Ich übersetze ihn selber und dann kriege ich ein ganz anderes Feeling, wie dieser Text wirkt. Und wenn man diesen Text liest, dann spürt man, wie es Abraham innerlich zerreißt. Auf der einen Seite, er will Gott treu sein. Er will den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, will er ausführen. Und auf der anderen Seite liebt er seinen Sohn. Es wird mehrfach betont, dass sein Sohn geopfert werden soll. Sein einziger Sohn, den er liebt. Man spürt ab, das ist das, was hier passiert. Das ist die schwerste Entscheidung im Leben von Abraham. Die schwerste Entscheidung im Leben von Abraham. Es ist keine leichtfertige Entscheidung für ihn. Er liebt seinen Sohn. Und deshalb ist er so zerrissen. Und wo er entscheidet sich aber dann für Gott. Er macht sich früh am Morgen auf und geht diesen Auftrag ausführen. Und als er dann am dritten Tag den Ort gesehen hat, den Gott ihm genannt hatte, da sagt er dann zu seinen Knechten, hey, bleibt hier. Er weiß, dass den letzten Weg, den muss er mit seinem Sohn alleine gehen. Und auch dieser restliche Weg, wir wissen nicht, wie lang der noch ist. Es war auf jeden Fall nicht allzu lang, weil man hat ihn ja schon gesehen, aber in der Ferne, es war schon noch ein Stück, aber auch das war ein Schweigen. Und dieses Schweigen wird dann von Isaak gebrochen, wo er eigentlich diese Frage stellt, die schon seit Anfang der Reise offen stand. Wo er sagt, hey, Vater, mein Vater, wir haben Holz, wir haben Feuer, es war klar, naja, wir werden uns auf den Weg machen, um Opfer darzubringen. Von Anfang an war das klar, aber die offensichtliche Frage war, wo ist das Schaf? Wo ist das Opfertier? Mein Vater, wo ist das Lamm für das Brandopfer? Und was macht Abraham? Abraham antwortet ihm, aber indem er antwortet, weicht er aus. Er sagt Isaak nicht die Wahrheit. Er sagt zu ihm, Gott wird das Schaf für das Brandopfer sorgen. Dass er hier etwas sagt, was sich nachher auch erfüllt hat, das wusste Abraham zu diesem Zeitpunkt nicht. Er wusste nicht, was Gott vorhat. Und hier ist es aber eine Lüge an Isaak, weil er es nicht ertragen kann, das auszusprechen, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. Und dann sind sie auf diesem Berg und dann lesen wir wieder eine mechanische Beschreibung von dem, was hier passiert. Er baute den Altar, er schichtete das Holz auf, er fesselte seinen Sohn Isaak, er legte ihn auf den Altar, er streckte seine Hand aus nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Abraham weiß nicht, was Gott vorhat. Und er ist gehorsam. Nicht, weil er Isaak nicht geliebt hätte, sondern obwohl er er Isaak geliebt hat, ist er Gott gehorsam. Und es ist ganz wichtig, wir verstehen diesen Text nur richtig, wenn wir ihn ganz, ganz genau lesen. Und ganz genau lesen heißt, wir müssen eigentlich die Überschrift beachten, die dieser Text hat. Nicht das, was fett gedruckt oben drüber steht, das wurde erst später hinzugefügt. Nein, der erste Vers. Am Anfang heißt es, es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Er prüft Abraham. Bei manchen steht vielleicht drin, er versuchte Abraham. Und dieses Prüfen im Zwischenmenschlichen können wir das an mehreren Stellen auch in der Bibel finden. Zum Beispiel bei König Salomo, der König, der ja unglaublich weise war. Da kommt dann die Königin aus dem Süden, die Königin Saba, und prüft Salomo auf seine Weisheit. Sie überprüft, ob das, was sie über ihn gehört hat, tatsächlich stimmt. Das steckt hinter diesem Wort drin. Wenn jetzt bei dir in deiner Bibel drinsteht, er versuchte Abraham, dann ermutige ich dich, das durchzustreichen und hinzuschreiben, prüfen. Er prüfte, weil dieses Versuchen, das geht bei uns gedanklich schon in eine ganz falsche Richtung. Dieses Versuchen hat bei uns ganz schnell mit Sünde, Teufel, Versuchung vom Teufel, damit hat es zu tun, aber das ist nicht das, was hier steht. Es geht hier um ein Prüfen. Und Gott prüft. Gott prüft an mehreren Stellen, können wir das auch in der Bibel lesen, Gott prüft. Und wenn Gott prüft, dann hat es immer einen doppelten Sinn. Wenn Gott prüft, dann soll sich zum einen die Eigenschaft zeigen, die er prüft, und gleichzeitig soll es diese Eigenschaft auch trainieren. Sie kann sich zeigen, sie kann sich aber auch durch diese Prüfung verstärken, weiter ausbilden. Und es ist die Frage, was prüft Gott denn? Was prüft Gott hier bei Abraham? Abraham bekommt den Auftrag. Nimm deinen Sohn und bring ihn mir als Brandopfer. Das ist der Auftrag. Und am Ende lesen wir, dass Gott dann zu Abraham spricht, rühre deinen Sohn nicht an, tu ihm nichts. Also er kriegt den Auftrag und Gott bricht diesen Auftrag dann aber wieder ab. In Vers 12 lesen wir, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tue ihm nichts. Und dann kommt die Begründung, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Das, was Gott bei Abraham prüft, ist sein Gehorsam. Es ist sein Gehorsam. Und wir haben das ja schon gestern gesehen, dass es immer wieder Stellen in Abrahams Leben gab, wo er eben nicht gehorsam war. Wo er gesagt hat, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich helfe dem Ganzen etwas nach. Ich vertraue da nicht so ganz. Und deshalb kriegt er hier nochmal diese ultimative Gehorsamsprüfung von Gott. Und dass Gott den Gehorsam prüft, das lesen wir nicht nur bei Abraham, das lesen wir auch an anderen Stellen. Eine, die ich nennen möchte, im zweiten Buch Mose, wieder das Volk Israel. Er sagt zu ihnen, ich gebe euch das Manna, das Brot vom Himmel, und ich prüfe euch darin, ob ihr mir gehorsam seid, ob ihr nach meinem Gesetz lebt. Er hat die Verordnung gegeben, ihr sollt jeden Tag so viel sammeln, wie ihr braucht. Nicht mehr, nicht weniger. Und er will darin prüfen, ob sie gehorsam sind, ob sie genau so viel sammeln, wie sie brauchen, oder ob sie sagen, nein, ich sammle mehr. Und das ist tatsächlich dann auch passiert. Aber Gott prüft den Gehorsam. Und jetzt denken wir bei Abraham, hey Gott, hättest du es nicht auch anders machen können? Hättest du nicht den Gehorsam auch anders prüfen können? Ich meine, du hättest doch einfach zu Abraham auch sagen können, hey Abraham, nimm dir ein Schaf und bring mir ein Opfer da. Und wenn er es macht, dann wäre es ja auch gehorsam gewesen, oder nicht? Oder wir können eigentlich auch sagen, hey Gott, war das überhaupt notwendig? Er war doch schon gehorsam. Du hast ihn doch damals, Kapitel 12, berufen und gesagt, folge mir nach in ein Land, das du nicht kennst. Vertrau mir, folge mir nach. Und Abraham ist gefolgt, er hat doch seinen Gehorsam schon gezeigt. Wäre es nicht anders möglich gewesen? Und um zu verstehen, worin diese Prüfung besteht, müssen wir uns nochmal anschauen, wie beschreibt Gott den Isaak? in diesem Auftrag. Nimm deinen Sohn, deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Das ist die Beschreibung von Isaak. Das ist die Beschreibung des Sohnes von Abraham. Und jetzt war Abraham, der lebte in einer Kultur, da war ein Einzelkind eine Ausnahme, eine Seltenheit. Abraham hatte nur eins, die Kultur war eigentlich einen ganzen Stall voll Kinder. Das war das Ideal. Und Abraham hatte nur eins, weil es nicht anders ging. Und deshalb war dieser eine Sohn nochmal viel, viel wertvoller für Abraham. Er war Abraham unglaublich wichtig. Und hierin prüft Gott jetzt den Gehorsam von Abraham. Denn Gehorsam ist leicht, wenn es nichts kostet. Gehorsam ist leicht, wenn es nichts kostet. Es wäre leicht gewesen für Abraham, wenn Gott gesagt hätte, hier nimm ein Schaf und geh nach Moria und bring es als Opfer da. Das wäre für Abraham leicht gewesen. Es hätte ihn nicht gekostet. Er hatte eine Riesenherde. Nein, Gehorsam zeigt sich vor allem dann, wenn es schwer ist. Wenn es etwas kostet. Bei Abraham hätte es Isaak gekostet. Darin zeigt sich Gehorsam. Und Abraham hat diese Prüfung bestanden, als der Isaak dann auf diesem Altar liegt. Und Abraham er hatte schon das Messer in der Hand, schon erhoben. Da gibt es mehrere auch künstlerische Darstellungen, wie Abraham dann schon mit dem Messer über Isaak lehnt, um ihm die Kehle durchzuschneiden, wie das bei einem Opfer der Fall war. Und dann sagt Gott, nein, tu ihm nichts. In dem Moment hatte Abraham die Prüfung bestanden. Die Begründung, Gott sagt, ich habe erkannt, dass du mir gehorsam bist. Ich habe erkannt, dass du mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hättest. Ich möchte einen Vers lesen, um nochmal tiefer einzusteigen, was hat es mit dieser Prüfung auf sich? 5. Mose, Kapitel 13, Vers 4. Da heißt es dann, denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, er prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele liebt. Ich lese es nochmal. Denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, von eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Abraham hing an Isaak. Isaak war Abraham unglaublich wichtig. Er hing daran. Isaak war für Abraham so bedeutsam wie nichts anderes. Und indem Gott jetzt sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, und bring ihn mir als Opfer dar, prüft Gott den Abraham, ob er gehorsam ist, prüft ihn, ob er Gott mehr liebt als alles andere. Ist Abraham bereit, Gott das zu geben, was ihm am meisten bedeutet? Ist Abraham bereit, Gott das zu geben, was ihm am meisten bedeutet? Wie ist es bei dir? Was würde dir extrem schwer fallen, auf diesen Altar zu legen? Was ist es, das dir so viel bedeutet, dass du sagst, das wäre so eine Entscheidung, wie Abraham hier treffen musste? Das muss nicht materiell sein, das kann auch immateriell sein, aber es kann auch materiell sein. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß es gar nicht, dann vielleicht ein Tipp, wie man das rausfindet, ist, womit verbringst du am meisten Zeit? Womit verbringst du am meisten Zeit? Woran denkst du ständig? Was gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, ich kann gar nicht mehr ohne? Ich möchte ein paar Beispiele nennen und das eine trifft beim einen zu, das andere vielleicht nicht. Ich habe in der Vorbereitung habe ich meine Frau gefragt, hey, was denkst du denn, was sind die Themen, die uns so extrem schwer fallen, die euch so extrem schwer fallen? Und sie hat eins genannt, wo ich erst gedacht habe, ich weiß nicht, ob das essentiell genug ist, aber vielleicht für den einen oder anderen ist es tatsächlich ein Thema und ich lade euch ein, prüft es bei euch. Wie sieht es mit eurem Handy aus? Mit eurem Smartphone? Es ist definitiv etwas, womit wir sehr, sehr viel Zeit verbringen in unserem Alltag. Und das nicht nur für sinnvolle Dinge. Wie sieht es aus mit deiner Spielkonsole, PlayStation, Xbox oder was auch immer das bei dir ist? Wie sieht es damit aus? Wenn Gott sagen würde, hey, gib mir mal dein Handy her. Ich möchte, dass du in Zukunft ohne Handy lebst. Gib mir deine Spielkonsole. Ich möchte, dass du in Zukunft nicht mehr zockst. Wird es dir schwerfallen, zu sagen, okay Gott, ich lege das auf den Altar. Ich lege das und bringe es dir als Opfer. Oder vielleicht etwas anderes. Wie sieht es denn in einem Beziehungsthema aus? Deine Sehnsucht nach einer Beziehung, wenn Gott sagt, hey, gib mir das ab. Ich kümmere mich drum. Bist du bereit, es abzugeben an Gott? Auch wenn Gott sagt, hey, ich habe für dich vielleicht gar keine Beziehung vorgesehen. Bist du bereit, das Gott abzugeben? Bist du bereit, Gott deine vielleicht angestrebte Karriere als Profisportler abzugeben? Wo du sagst, hey, das ist eigentlich voll mein Ding, da habe ich voll meine Stärke und ich bin da auch richtig gut, ich bin da schon richtig gut unterwegs und Gott sagt, hey, ich habe was ganz anderes vor. Bist du bereit, das herzugeben? Wie sieht es mit dem aus, dass mit deiner, ja, diesem Verlangen immer von anderen Ansehen zu bekommen? Das ist ja durchaus ein Thema, wo viele Gedanken drum kreisen können. Wie sehe ich aus? Welche Markenklamotten trage ich? Habe ich in meinem Schrank? Wie kommt es bei anderen an? Etc., etc. Oder wenn Gott sagt, hey, ja, du hast einen Einserschnitt, ich weiß, du kriegst ein 1-0er-Abi. Danach sagt Gott aber so, ich will aber nicht, dass du dann studieren gehst. Ich will auch nicht, dass du eine Ausbildung machst. Ich habe einen ganz anderen Weg für dich. Ich will nicht, dass du eine Karriere hast, bei der du nachher fünfstellig verdienst. Ich habe einen anderen Weg für dich. Ich will, dass du den Rest deines Lebens in einem Beruf bist, wo du auf Spenden angewiesen bist. Bist du bereit, das Gott abzugeben? Sagen, okay Gott, ich lege das auf diesen Altar, ich gebe das ab. Und das, wie gesagt, das sind nur ein paar Beispiele. Und ich glaube, dass da noch mehr Themen sind, die bei euch wichtig sind. Wo ihr sagt, hey, daran hängt mein Herz. Das ist mein Isaak. Das ist mein Isaak, wo Gott sagt, bring ihn mir. Bring ihn mir. Und wir haben ja bei Isaak gesehen, Gott hat es am Ende ja gar nicht eingefordert. Abraham musste Isaak ja dann am Ende gar nicht opfern. Aber das, was Gott wollte, ist, dass er sagt, ich will die Bereitschaft. Ich will, dass ich, Gott, das Wichtigste in deinem Leben bin. Ich will, dass ich, Gott, der Wichtigste in deinem Leben bin. Da hat nichts anderes Platz. Und all diese Dinge, der Isaak bei Abraham und die ganzen Themen bei euch, das sind alles Themen, die Potenzial haben, Gottes Platz einzunehmen. Und indem Gott sagt, gib mir das ab, sagt er, ich prüfe darin deinen Gehorsam. Ich prüfe deinen Gehorsam, ob du bereit bist, mir das abzugeben. Und wenn Gott uns vor diese Entscheidung stellt, dann gibt es zwei Wege, die wir gehen können. Der eine Weg, den sehen wir bei Jesus. Da kommt dieser reiche junge Mann zu ihm und sagt, Herr Jesus, wie kann ich das ewige Leben haben? Und Jesus sagt, ja, halte die Gebote und so weiter. Und dann sagt der Mann, hey, das mache ich schon alles. Und dann sagt Jesus, ja, und dann jetzt eins fehlt noch. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Das war der Isaak für diesen reichen Jüngling, sein Reichtum. Und Jesus sagt zu ihm, bist du bereit, das abzugeben und dadurch zu zeigen, dass ich, Gott, wichtiger bin? Und der reiche Jüngling geht weg. Er hält so sehr daran fest, er sagt, nein, ich bin nicht bereit dafür. Oder wir machen es wie Abraham, der früh morgens aufsteht, ohne Verzug sagt, Gott, ich gebe dir das ab. Ja, es ist eine schwere Entscheidung für Abraham gewesen. Es war nichts Leichtes. Und Abraham sagt trotzdem, ja, ich mache das. Wie ist das bei dir? Indem du sagst, ja Gott, ich lege dieses Thema auf den Altar. Damit drücke ich aus, Gott, du bist mir wichtiger als alles andere. Und wir haben gesehen, wenn Gott prüft, dann hat das ein doppeltes Ziel. Auf der einen Seite können wir diesen Gehorsam zeigen. Wir können zeigen, indem wir in diese Prüfung hineinkommen, wo Gott sagt, gib's mir ab, können wir zeigen, dass wir gehorsam sind, können wir zeigen, dass Gott uns mehr bedeutet als alles andere. Und gleichzeitig hat es aber diesen Trainingscharakter, wo wir sagen, wo wenn Gott kommt und sagt, gib mir das ab, wo wir sagen, okay, Gott will uns darin trainieren, aufs Neue zu sagen, Gott, ich versuche loszulassen. Ich gebe es dir her. Auch wenn es schwerfällt, wo wir dann einfach darin lernen dürfen, Gott gehorsam zu sein, lernen dürfen zu sagen, okay, ich mache Gott zum Wichtigsten in meinem Leben und gebe ihm das her, was mir am meisten bedeutet. Jetzt ist die Frage, wie ist denn das überhaupt möglich? Wie ist es möglich, diese Bereitschaft überhaupt zu zeigen? Wie ist es möglich, wie Abraham zu sagen, okay, ich mache mich früh morgens auf? Und das verstehen wir, wenn wir merken, Gott prüft bei diesem Gehorsam noch etwas ganz anderes. Gott prüft bei diesem Gehorsam noch etwas ganz anderes. Wir können das bei dem Beispiel mit dem Manna ganz gut sehen. Als Gott dieses Volk prüft und sagt, hey, ich gebe euch jeden Tag dieses Manna, außer am Sabbat. Und ihr sollt jeden Tag das sammeln, was ihr braucht. Und am Sabbat, da dürft ihr das Doppelte sammeln für den nächsten Tag. Er prüft den Gehorsam, ob sie sich daran halten und sagen, ich sammle jeden Tag das, was ich brauche. Und gleichzeitig prüft er ihr Vertrauen. Ob sie darauf vertrauen, dass Gott am nächsten Tag wieder das Manna schickt. Gott prüft das Vertrauen des Volkes, den Gehorsam und darin auch das Vertrauen. Wenn Gott den Gehorsam prüft, dann prüft er auch das Vertrauen. Und Gott prüft Abrahams Vertrauen. Mal wieder ganz aufs Neue. Wir haben ja gestern gesehen, dass Abraham mehrere Situationen in seinem Leben hatte, wo er Gott nicht vertraut hatte. Und deshalb wird hier nochmal dieses Vertrauen geprüft. Und wir können uns ganz gut vorstellen, dass Abraham eine Frage im Kopf hatte und gesagt hat, hey, wie soll das überhaupt gehen? Auf der einen Seite hat er ja nochmal diese Verheißung bekommen, als er den Ismael weggeschickt hat, dass Gott gesagt hat, in Isaak wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann kriegt er den Auftrag, jetzt sollst du aber Isaak opfern. Wie soll denn das zusammenpassen? Das widerspricht sich doch. Und Gott prüft darin das Vertrauen von Abraham, dass Abraham vertraut, dass Gott das beides zusammenbekommt. Das, was sich für ihn widerspricht, dass Gott das hier zusammenbekommt. Und ich möchte eine Stelle aus dem Neuen Testament lesen, Hebräer 11, Vers 17 bis 18. Da lesen wir, durch den Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Abraham hat vertraut, dass Gott das beides zusammenbekommt. Dass Abraham an die Auferstehung geglaubt hat, das lesen wir hier in unserer Abrahamsgeschichte nicht. Aber er vertraute darauf, dass Gott das zusammenkriegt. Dass Gott es zusammenkriegt, dass er sagt, auf der einen Seite ist Isaak der Verheißungsträger und auf der anderen Seite bring ihn mir als Opfer dar. Und Abraham vertraut, weil er eben von der Treue Gottes weiß. Das haben wir gestern Abend gesehen. Er weiß von der Treue Gottes. Er weiß, dass Gott diesen Vertrag geschlossen hat, dass Gott sich verpflichtet hat und sagt, ich halte diesen Vertrag ein, ich erfülle diesen Vertrag Abraham weiß darum. Und weil er weiß, dass Gott treu ist, kann er ihm vertrauen. Wenn Gott prüft, prüft er das Vertrauen auf ihn. Wenn Gott prüft, prüft er, ob wir ihm vertrauen. Vertrauen ist der Anfang von allem. So haben wir es am Anfang gesehen in dem Video. Vertrauen ist der Anfang von allem. Und wir haben gesehen, dass wir in unserem Alltag so vielen Dingen und Personen vertrauen, wo man vielleicht manchmal sagen würde, na, vielleicht sollte man das doch mal überprüfen. Nein, wir vertrauen. Aber wenn es um Gott geht, dann fällt uns das Vertrauen schwer. Dann fällt uns es schwer, darauf zu vertrauen, dass Gott den richtigen Weg für uns hat. Dass Gott weiß, was nach der Schule passiert. Dass Gott weiß um meine Sehnsucht nach Beziehung und weiß, wie er das dann alles regeln wird. Es fällt uns schwer, Gott darin zu vertrauen. Und deshalb wollen wir immer noch diese Kontrolle selber in der Hand behalten. Immer noch selber irgendwie krampfhaft dran festhalten und sagen, ich plane meinen Weg. Ich regel mich um das Beziehungsthema, da hat Gott gar nichts reinzusagen. Es fällt uns so schwer, Gott zu vertrauen. Es fällt uns so schwer, darauf zu vertrauen, dass Gott uns nicht schaden will. Eigentlich denken wir, eigentlich ist das doch Schwachsinn, Gott will uns doch gar nicht schaden, aber in der konkreten Situation, in dem wir nicht vertrauen, ist das die Alternative, dass Gott einen schlechteren Weg für uns hätte, als wenn ich das selber in die Hand nehme. Es fällt uns schwer, darauf zu vertrauen, dass Gottes Alternative besser ist als unser Weg. Und das wird in kleinen Dingen deutlich. Wenn wir kurz das Thema der Finanzen angucken. Wie schwer fällt es uns doch, den Zehnten an Gott abzugeben, weil wir nicht darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt, dass uns das nachher nicht fehlt. Und wie viel schwerer würde es uns fallen, wenn Gott sagen würde, hey, ich will, dass du dieses Jahr dein ganzes Taschengeld an mich abgibst. Vertrauen wir darauf, dass dann Gott für uns sorgt, dass er weiß, was wir alles brauchen. Dass er weiß, ah ja, du brauchst dann neue Klamotten, du brauchst dann vielleicht für dein Studium irgendein technisches Gerät. Vertrauen wir darauf, dass Gott es weiß und sagt, ich kümmere mich darum, gib mir aber alles ab. Vertrauen wir darauf, wenn wir ihm das abgeben? Vertrauen wir ihm in den ganzen Themen, was bei dir wichtig ist, wo du sagst, hey, das ist das, was mir wichtig ist. Wenn ich Gott das abgebe, vertraue ich darauf, dass Gott sich gut darum kümmert. Und deshalb ist das Erste, was wir klären müssen, eigentlich die Vertrauensebene. Bevor wir sagen können, okay, ich will Gott meinen Gehorsam zeigen, müssen wir erstmal klären, bin ich so weit, dass ich Gott vertrauen kann? Bin ich so weit, dass ich darauf vertraue, dass Gott mich liebt, dass Gott treu ist, dass er nichts Böses mit mir vorhat? Dass Gott andere Möglichkeiten kennt, die mir gar nicht einfallen, vertraue ich darauf. Und wenn ich sage, ja, darauf vertraue ich, dann können wir sagen, okay, dann Gott, gebe ich dir das ab. Das, was mein Isaak ist, den lege ich dir, Gott, auf den Altar. Ich bin bereit, Gott, dir das abzugeben. Das, was uns so sehr am Herzen liegt. Und deshalb dürft ihr mit zwei zentralen Fragen in eure Kleingruppen gehen. Die erste Frage, vertraust du Gott? Vertraust du Gott? Und ich mache euch Mut, diese Themen mit Gott durchzugehen. Geh mit Gott diese Themen durch und sag und stell dir die Frage, vertraue ich Gott in diesen Themen? Vertraue ich darauf, dass Gott es gut meint? Ja, wir dürfen Rückfragen stellen. Wir haben das gestern bei Abraham gesehen, als Gott ihm die Verheißung gibt und Abraham nochmal nachfragt. Ja, das dürfen wir machen. Wir dürfen mit Gott ins Gespräch kommen, was uns denn hindert, ihm zu vertrauen. Das dürfen wir machen. Und auch dazu ermutige ich euch, wenn ihr sagt, ich kann da nicht vertrauen, dann kommt mit Gott ins Gespräch darüber. Vertraust du ihm? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, woran hängt dein Herz? Was sind die Dinge in deinem Leben, die dir am meisten bedeuten? Und wenn dir schwerfällt, das festzumachen, dann red mal mit einem guten Freund oder einer guten Freundin darüber, denn die können das ganz gut abschätzen oft, mit was du viel Zeit verbringst, woran du die ganze Zeit denkst und dadurch vielleicht ein Indiz zu finden, okay, hey, krass, das ist mir doch wichtiger, als mir das gerade bewusst war. Woran hängt dein Herz? Um dann zu sagen, ich will das auf den Altar legen. Gott, ich will zeigen, dass du das Wichtigste in meinem Leben bist. Ich möchte mit uns beten und danach dürft ihr in eure kleinen Gruppen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Abraham, der uns hier ein Vorbild sein darf. Ein Vorbild im Vertrauen auf dich. Dass er darauf vertraut, dass Dinge, die für ihn widersprüchlich erscheinen, dass du diese Dinge zusammenkriegst. Dass er darauf vertraut und bereit ist, dir zu gehorchen. Dir zu folgen, auch dann, wenn es das größte Opfer war, das von ihm gefordert wurde. Nämlich das, woran sein Herz hing, den Isaak. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns. Du bist der Herzenskenner. Du weißt, woran unser Herz hängt. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, was diese Themen sind, woran wir uns so festklammern, die uns so wichtig sind. Die Themen, die unser Isaak sind, den du sagst, gib ihn mir ab. Gib ihn mir ab. Bitte, zeig du uns das in aller Klarheit und schenk du uns und hilf du uns, dass wir gehorsam lernen und trainieren dürfen, indem wir sagen, ich vertraue auf dich und gebe dir das ab. Segne du jetzt die kleinen Gruppen, wo wir einfach in aller Offenheit über diese Themen reden können, bei jedem Einzelnen von uns, die uns so beschäftigen. Und komm du mit deinem Wort rein und heile unser Herz. Amen.